Wir haben Ende des Jahres 2022 knapp 1 Million Euro eingesammelt. Das Spannende ist ja, wenn man ein super innovatives Produkt entwickelt, das hat keiner bisher vor dir gemacht. Das heißt, der Weg ist nicht geebnet. Es ist weder der Weg für die Medizinproduktregulatorik geebnet, noch aus sonst irgendeiner Perspektive.
Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge Colorful Careers Podcast. Heute spreche ich mit Miriam Santa. Miriam ist Co-Founderin von The Blood, einem Startup, das gerade 1 Million Euro geraced hat in der Pre-Seed-Runde für eine Lösung für non-invasive Bluttests. Zudem ist sie auch auf der Forbes 30 Under 30 Liste gelistet. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Miriam, es freut mich, dass ich heute mit dir sprechen kann. Wie geht's dir?
Hi, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mir geht's gut. Wir hatten gerade ja einige stressige Wochen hinter uns, weil wir in unser erstes eigenes Büro gezogen sind. Aber ja, das ist ja
gerade umgezogen.
Ja, wir sind zum 1. April eingezogen und wir haben die letzten Abende sehr viel damit verbracht, Tische aufzubauen, Stühle zusammenzuschrauben.
Oh Mann.
Und uns einzurichten.
Ihr sitzt in Berlin, ne? Wo genau sitzt ihr nicht in Berlin?
Ja, wir sitzen in Berlin, jetzt in Berlin-Mitte, in der Corinna-Straße. Das
Ach.
Ist nah am Rosenthaler Platz.
Schöne Ecke. Das ist eine sehr schöne Ecke. Habt ihr
ja
Glück gehabt, dass ihr dann...
Wir hatten echt Glück, ja. Wir hatten aber auch tatsächlich über eine unserer Investorinnen den Kontakt bekommen. Und dann konnten wir den Eigentümer so ein bisschen mit unserer Mission und unserer Vision begeistern.
Ah, stark. So muss es doch laufen. Zu Beginn haben wir eine Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, und das ist: Woran denkst du, wenn du das Wort Colorful Careers hörst?
Bei Colorful Careers denke ich daran, dass Lebensweisen und Karrierewege ja total unterschiedlich sind. Auch wenn man häufig ein Bild von sich selbst im Kopf hat oder sich gewisse Ziele setzt, kann es sein, dass es am Ende überhaupt total anders aussieht, als man es geplant hat. Und ich glaube, sich da eine Flexibilität zu lassen, das ist sehr wichtig. Und das verbinde ich so ein bisschen mit dem Colorful Careers, weil Colorful heißt für mich einfach vielfältig. Ja.
Okay. Und dann direkt anschließend, würdest du dich dort auch einordnen?
Also manche Leute haben sich das sicherlich zum Ziel gesetzt, Startup-Gründer oder Gründerin zu werden. Bei mir war das gar nicht so sehr. Ich wusste zwar schon immer, ich wollte selbstständig sein, aber so das Thema Startup war erstmal bei mir gar nicht auf dem Schirm. Von daher würde ich sagen, ja, mein Lebensweg ist auch ein bisschen mit Abzweigungen verbunden.
Okay, und wenn du sagst, du hast gar nicht so richtig geplant, mal in diese Startup-Welt reinzugehen, wann wurde das für dich überhaupt mal ein Begriff, so dieses Startup? Ich meine, ich habe das, glaube ich, das erste Mal tatsächlich mit Die Höhle der Löwen so mit aufgegriffen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, wahrscheinlich so 13, 14 oder so, konnte mir aber auch nichts richtig drunter vorstellen.
Ja, für mich waren Startups tatsächlich auch eher so ein Begriff aus den USA. So, du siehst so Tech-Startups, die dann ja häufig schon gar nicht mehr wirklich Startups sind, eigentlich ja eher schon gewachsene Unternehmen. Und ich selbst, so richtig den Bezug hatte ich tatsächlich erst, als ich nach Berlin gegangen bin und dann mir die ersten Jobs gesucht habe nach meinem Studium. Und dann habe ich tatsächlich schon auch einen Fokus auf kleinere Unternehmen und Startups gesetzt, weil ich gerne einen Impact leisten wollte. Und das sind eben nun mal häufiger die Firmen, die in dem Bereich unterwegs sind.
Das stimmt, da passiert auch mehr. Das war ein bisschen mehr Agilität. Ich meine, es gibt ja auch große Impact-getriebenen Unternehmen, aber man hat ja auch mehr Verantwortung und so in so kleineren Startups. Du sagst, du warst da in Berlin, aber du hast ja nicht sofort in Berlin studiert, ne? Du hast ja erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, in Innsbruck studiert. Wie bist du da gelandet?
Ich bin in die Berge gezogen.
Schön.
Ich habe eine sehr tiefe Verbundenheit zur Natur und bin super gerne draußen, habe tatsächlich auch einen Hund. Und ich bin damals nach dem Abi nach Innsbruck gegangen. Ich habe einige Einige Teile in meiner Familie sind aus Österreich. Das heißt, ich habe da eine gewisse Verbundenheit zu und habe mich dann für Wirtschaftswissenschaften entschieden. War dann morgens in der Uni und nachmittags auf dem Berg
Ach,
oder
schön.
manchmal auch andersrum. Morgens auf dem Berg, dann nachmittags nochmal schnell in der Vorlesung. Kann ein bisschen ablenken, aber im Allgemeinen habe ich das schon sehr geschätzt. Auch so diese, eigentlich ein großer Fokus auf so eine Work-Life-Balance direkt im Studium schon zu setzen.
Das ist sehr stark. Also diesen Ausgleich, den haben wir hier in Frankfurt leider nicht so richtig. Wir haben statt hohen Bergen hohe Häuser, aber sonst auch leider nicht viel. Wieso hast du dich damals eigentlich für Wirtschaftswissenschaften entschieden?
Ich habe lange überlegt, für mich war aber tatsächlich ein Werdegang in Richtung Wirtschaft sehr, ja, wie soll ich sagen, vielversprechend. Ich arbeite super gerne mit Zahlen und ich bin gerne sehr analytisch und arbeite auch gerne mit Excel-Tabellen. Witzigerweise habe ich einen kleinen Exkurs gemacht, so in die Kunst- und Kreativszene. Aber auch da tatsächlich eher so im Operativen gearbeitet. Und das hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Ich bin von Haus aus, würde ich sagen, eher so der klassische Projektmanagerin. Ich habe sehr viele Projekte immer am Laufen. Und ja, Wirtschaftswissenschaften ist da so ein gutes Package, um alles abzudecken.
Das stimmt. Und die Kombination Kunst und Zahlen hatten wir tatsächlich schon im Podcast. Und zwar mit Ella Ravener, die Partnerin von BCGX, die meinte, hat genau das Gleiche gesagt, auch eigentlich total analytisch driven und liebt es, sich in so Zahlen und komplexe Dinge reinzuarbeiten, aber hat auch immer so einen Hang zur Kunst gehabt. Das finde ich immer, find ich mal toll, wenn Menschen irgendwie so beides können. Das spielt ja auch sehr gut Hand in Hand.
Ja, finde ich auch. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Ergänzung, ne? Und das Kreative ist dann doch manchmal wichtiger, als man denkt, den Kopf da auch mal rauszuholen. Hilft dabei, wenn man out of the box denken will.
Okay. Und in Innsbruck hattest du da schon während des Studiums dir schon so Gedanken gemacht, wo es mal für dich hingehen soll? Ich weiß nicht, wie präsent da vielleicht sowas ist wie Banking, Beratung, was man ja sonst immer in Vivi hört. Hast du dir damit schon so Gedanken gemacht oder war das immer noch nur, ich gehe da jetzt in meine Vorlesung, danach gehe ich auf die Berge?
Nee, ich bin tatsächlich gar nicht so in die Richtung Banking und Beratung gegangen. Ich hatte dann einen Schwerpunkt auf Marketingkommunikation gesetzt. Ich habe ein Auslandssemester in New York gemacht, mich dafür beworben und dort in New York auch zwei Praktikas im Retail gemacht, also eher so im Einzelhandel, E-Commerce, und da festgestellt, dass das der Bereich ist, der mir wesentlich mehr Spaß macht, als jetzt so wirklich klassisch ins Banking oder in die Unternehmensberatung zu gehen. Und das war dann eigentlich auch der ausschlaggebende Grund, im Master dann die Vertiefung in dem Bereich zu machen und dann nochmal Marketingkommunikation intensiv zu studieren.
Verstehe. Welche Zeit war das, als du nach New York bist?
Wow.
Ungefähr.
Die Jahreszahl 2015, 16.
2015, 16, okay. Ja, war eigentlich nicht schlecht, ne, für E-Commerce. Also war ja schon eine gute Zeit eigentlich.
War damals auf jeden Fall anders. Also wir hatten auch, obwohl, da muss ich mal überlegen, aber es gab schon damals plötzlich den Shift im Dollarpreis und plötzlich wurde alles für mich doppelt so teuer. Aber ich kann dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, wann das war, welches Jahr.
So gar nicht schlimm. Und dann hast du gesagt, jetzt geht's ab nach Berlin, und bist dann nochmal eher so in die Richtung, Design gegangen. So.
Ich habe, bevor ich das Studium in Berlin angefangen habe, ein Praktikum gemacht beim Automobilhersteller im Marketing.
Bei
Und
BMW, ne?
genau, ich war bei BMW. Und es hat auch total viel Spaß gemacht. Habe das in Hamburg gemacht. Und Hamburg ist ja eine große Weltstadt. Und da Marketing zu machen, viele Events geplant, PR. Wir haben damals die Eröffnung der Elbphilharmonie gemacht. Das
Oh
war
wow.
natürlich ein sehr großes Event. Hat Spaß gemacht, ja.
Glaube ich, okay. Und dann hast du gesagt, jetzt geht's ab nach Berlin. Wieso wolltest du denn unbedingt noch mal ins Design? Und warum sollte es für dich nach Berlin einfach mal so ein neues Lebensgefühl mitkriegen oder?
Ich wollte vom, ich bin dann, ja, ich bin vom Automobilkonzern zum Femtech gewechselt. Von einem Board mit 15 Männern im Raum hin zu nur Frauen im Raum. Nee, ich habe nach meinem Praktikum bei BMW, habe ich dann gesagt, ich bewerbe mich jetzt auf eine Masterstudiumstelle und wollte weiter in die Großstadt. New York hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Und da kam in Berlin eigentlich, was so ab, ja, was am nächsten daran kommt, ist halt Berlin. Und dann war für mich klar, gut, ich gehe jetzt in die Hauptstadt, habe mir da Studiengänge angeschaut und mich dann dafür entschieden.
Okay. Und ich habe bei LinkedIn gelesen, ich will jetzt den Namen nicht falsch sagen, aber Jux und Völlerei.
Ja.
Hast du das dann da währenddessen schon aufgebaut? Vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, was ihr da gemacht habt.
Jux und Völlerei war ein Projekt von meinem Partner und mir, was tatsächlich so während Corona entstanden ist. Wir haben angefangen, private Dinner umzusetzen. Es gab ja plötzlich nicht mehr die Möglichkeit, in Restaurants zu gehen oder Partys zu feiern und sich mit Freunden zu treffen. Und mein Freund ist erfahrener Koch und wir haben. Es hat eigentlich damit angefangen, dass wir mit Freunden Essen veranstaltet haben und dann halt ja 10-Gänge-Menü gekocht haben. Und dann war so die Frage, Leute, warum nimmt ihr eigentlich nicht Geld dafür? Weil es ist super krass, was ihr hier macht. Und für uns war es einfach eine schöne Zeit haben, Zeit mit Freunden verbringen, gutes Essen zu teilen und Weine auszuprobieren. Und dann haben wir gesagt, gut, wir bauen da jetzt ein wieder so ein Projekt draus, also ein Konzept für Private Dining und haben uns dann mit zwei Freunden zusammengetan, die hier in Berlin eine kleine Galerie haben. Und wir haben dann die Dinner in der Galerie veranstaltet. Und dadurch, dass das dann private Veranstaltungen waren, konnten wir so ein bisschen die Corona-Regeln umgehen, als es dann so erste Lockerungen gab.
Verstehe.
Ja, das haben
Okay.
wir aber tatsächlich nicht mehr ganz, also wir haben das nicht so lange durchgezogen, weil wir beide voll berufstätig waren und das einfach auch sehr, sehr, sehr viel Zeit kostet, wenn man das richtig schön umsetzen möchte, sodass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt beide auf unsere Jobs.
Okay, und das heißt, du hast aber noch nicht gegründet, ne? Du hast noch nicht The Blood gegründet, sondern du warst dann wo wahrscheinlich angestellt.
Ich war angestellt bei einer Agentur in Berlin, die heißen Boros. Boros macht sehr viel Kunst- und Kulturkommunikation. Es gibt auch ein großes, fast schon Museum, Boros Bunker. Da ist die Privatsammlung von Christian Boros ausgestellt. Und ich habe bei ihm in der Agentur gearbeitet und sehr viel Kommunikation für Stiftungen oder Museen gemacht.
Okay, verstehe. Okay, und wie kam es dann dazu, dass du dann irgendwann gesagt hast, du gründest jetzt? Ich meine, du hast dann ja auch deine Teamleute kennengelernt, aber so die Phase dazwischen würde mich mal interessieren, wie das war, bevor du dann gesagt hast, jetzt gründen wir.
Ich hatte tatsächlich gar nicht so vor zu gründen. Isabel, meine Mitgründerin, kam auf mich zu. Wir kennen uns ja aus dem Studium und wir haben zusammen Marketingkommunikation hier in Berlin gemacht.
Okay.
Und dann kam sie auf mich zu und meinte so, du, erinnerst du dich noch an die eine Hausarbeit damals im Studium? Ich habe die wieder rausgeholt und ich will damit was machen. Und wir haben beide eine recht persönliche Erfahrung mit Schmerzen, mit Problemen während dem Zyklus. Wir hatten beide auch schon Operationen tatsächlich und haben dadurch eine sehr besondere Nähe zu dem Thema. Und Isabel hat dann eben zu mir gesagt, du, ich will mit Menstruationsblut was machen. Ich will, dass wir diese Probe nutzen, dass wir sie nutzbar machen, auch für Frauen und dass wir uns die einfach anschauen. Was können wir damit machen? Warum schmeißen wir das weg? Und dann haben wir gebrainstormt, dann haben wir uns, naja, angeschaut, was gibt es so bisher an wissenschaftlichen Forschungen? Wir sind tatsächlich damals auch so ein bisschen abgedriftet und hatten auch Kunstprojekte im Kopf.
Okay, wie kann ich mir das vorstellen?
Ne, du kannst Menstruationsblut theoretisch für alle möglichen, ja, alle möglichen Ideen nutzen. Es gibt einen Trend, wo du Menstruationsblut verdünnen kannst mit Wasser und dann nutzt du es als Pflanzendünger.
Okay.
Und wir haben uns gedacht, man kann es natürlich also auch als Farbe verwenden. Du kannst es, ja.
Sehr kreativ tatsächlich.
Man kann schon einiges damit machen. Ob man das jetzt muss, ist die andere Frage und ob das so sinnvoll ist. Ja, was dann tatsächlich eben super spannend war, als wir dann die ersten Forschungsstudien zum Thema Analyse und ja, Datenauswertung der Blutprobe fanden. Und da haben wir dann gesagt, hey, da legen wir den Fokus drauf. Und genau, so ist es dann gestartet.
Interessant. Und wie seid ihr dann vorgegangen? Ihr hattet die Idee, ihr habt gebrainstormt, habt gesagt, wir wollen das jetzt umsetzen. Das ist jetzt ja nicht sowas wie, ich will mal eine Plattform machen oder E-Commerce, baue mir da mal sowas digital auf, pack da ein paar Produkte rein, dann sehen wir ja mal, wer reinkommt. Das ist ja schon ein Produkt, wo es sehr stark vom Kunden abhängt. Da sind viele Regulierungen wahrscheinlich dahinter. Wie habt ihr euch da durch diesen Salat durchgekämpft?
Wir kämpfen uns da immer noch
Ihr
durch.
kämpft euch immer noch durch. Okay.
Das Spannende ist ja, wenn man ein super innovatives Produkt entwickelt, das hat keiner bisher vor dir gemacht. Das heißt, der Weg ist nicht geebnet. Das ist weder der Weg für die Medizinproduktregulatorik geebnet, noch aus sonst irgendeiner Perspektive. Das heißt, man macht sehr viel Pionierarbeit. Das bedeutet echt im Zweifel längere Produktentwicklungszyklen. Du brauchst wirklich sehr viel Support von außerhalb, den wir uns auch über, naja, zum Teil Beratungsstellen holen. Gerade was, wir haben beide noch nie ein Medizinprodukt gebaut. Was das Thema angeht, auch so die klinischen Studien. Wir brauchen ein Ethikvotum von einer Ethikkommission, die uns die Erlaubnis erteilt, die Proben zu nutzen. Und das alles herauszufinden, das dauert natürlich und das ist auch immer noch ein Prozess. Unser Produkt ist ja noch nicht auf dem Markt. Wir stecken jetzt gerade dabei, weitere klinische Studien durchzuführen. Es ist total spannend. Wir arbeiten jetzt auch mittlerweile mit einigen Laboren in Europa zusammen, haben auch verschiedene Kooperationen mit Universitäten am Laufen. Und ja, das braucht einfach seine Zeit. Das ist leider nicht ganz so einfach, würde ich jetzt mal behaupten, als bei so dem Standard-E-Commerce-Produkt, wo du auf dem Markt bist und dann testest du und iterierst. Wir haben halt echt eine lange Forschungs- und Entwicklungszeit. Aber wir versuchen jetzt erste Produkte auch im Vorfeld schon zu launchen. Wir haben jetzt beispielsweise Merchandise rausgebracht. Wir werden einen Nahrungsergänzungsmittel-Shake auf den Markt bringen, einfach weil wir festgestellt haben, super viele von unseren Nutzerinnen haben gewisse Vitaminmängel. Und gerade vor und während der Menstruation ist das sehr wichtig, die auszugleichen.
Ach, interessant. Okay, das heißt, es ist wirklich ein sehr nischiges Getränk, was eine sehr spezielle Kundengruppe anspricht. Sehr spannend. Vielleicht aber, ich glaube, wir nehmen hier ein bisschen was vorweg. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was genau The Blood eigentlich macht.
Ja, das stimmt. Wir sind das erste Startup in Europa, das Menstruationsblut für einen non-invasiven Bluttest nutzt und damit Gesundheitsdaten für Frauen entwickelt. Wir schauen uns tatsächlich in einer Laboranalyse die Probe ganz genau an und können damit Vitamine und Hormone messen. Langfristig wollen wir tatsächlich aber auch in die Diagnostik gehen, in die Früherkennung von chronischen Krankheiten. Wir sehen da einen hohen Bedarf. Teilweise werden noch Biopsien durchgeführt, um gewisse, ja, Krankheiten festzustellen. Und da ist einfach ein unheimlich großes Potenzial an, ja, Produktentwicklungsmöglichkeiten.
Hier vielleicht einfach nochmal, um aufzuklären, non-invasiv heißt, ich brauche keine Nadel, um mir das Blut rauszunehmen, ne? Ganz platt gesagt.
Genau, du brauchst keine Nadel. Menstruationsblut ist ja sowieso vorhanden, im besten Fall jeden Monat. Das heißt, du hast eine super stetige Datenquelle zur Verfügung, um dann auch deine Werte zu verfolgen. Das heißt, wir bieten dann auch ein Tracking an. Das ganze Produkt gibt es letztendlich im Abo. Du kannst dann natürlich auswählen, welcher Use Case bei dir am besten passt. Beim Kinderwunsch sehen wir beispielsweise eine häufige Nutzung, naja, viel eher relevant, als wenn du jetzt nur mal einen regelmäßigen Check-in machen willst.
Verstehe. Das heißt, in dem Package, also Tracking heißt, man hat dann eine App oder wie kann ich das dann nachvollziehen?
Genau, den Gesundheitsreport gibt es am Ende über eine App. In der App gibt es ein Scoring-System, das sagt dir genau die Punkteanzahl, die du erreicht hast und eben auch erklärt dir, welche Bereiche du verbessern kannst. Wir geben dann Tipps und Tricks, auch hängt oft sehr mit den Ernährungsweisen zusammen. Und wir verbinden unsere Nutzerinnen über Telemedizin dann auch noch mit Expertinnen für den Fall, dass es doch irgendwie gröbere Nachfragen gibt oder ja, einfach ein Arztgespräch notwendig ist.
Wow, das ist ja schon mal ein ziemlich großes Produkt. Wie seid ihr da überhaupt vorgegangen, weil Product Market Fit hinzukriegen, beziehungsweise ein richtiges Zielsegment? Ich meine, ihr seid ja eh schon nischig, habt ja an sich schon ein sehr nischiges Produkt. Ihr exkludiert ja quasi 50% der Bevölkerung. Und da würde mich mal interessieren, wie habt ihr es geschafft, erste Kunden reinzubekommen oder Leute, an denen ihr das getestet habt? Wie euch das Feedback da reingeholt hat, wie dieser Prozess war, zu verstehen, das ist unser Kunde oder unsere Kundin in dem Fall und so adressieren wir die.
Ich würde tatsächlich sagen, dass es gar nicht so nischig ist. Also klar, wir beziehen uns nur auf 50% der Bevölkerung, aber 50% der Bevölkerung ist immer noch echt eine ganz schöne
Viel,
Menge.
ja, sehr viel.
Von daher, wir sehen auch, dass das Produkt wirklich von jung bis alt relevant ist für Frauen. Aber ja, dadurch, dass wir ja noch nicht auf dem Markt sind, tun wir uns da eher schwer mit konkreten Zahlen und Feedback zu dem Produkt. Wir haben aber einige Studien durchgeführt. Wir haben viele Frauen befragt. Wir haben Einzelinterviews durchgeführt. Wir haben tatsächlich auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir in ganz, ganz engen, intensiven Austausch sind mit 50 Frauen, die uns auch ganz intensiv in der Produktentwicklung begleiten. Und ne, nichtsdestotrotz greifen Isabelle und ich auch gerne auf unsere eigenen Erfahrungen zurück und können da immer wieder in der Produktentwicklung sagen, stopp, Moment, das ist vielleicht toll, dass das machbar ist, aber will die Frau das dann auch wirklich? Mal kurz zurückrudern und aus der Konsumentenperspektive zu schauen. Das ist total wichtig, gerade wenn man dieses direkte Feedback noch nicht so wirklich auf dem Markt hat.
Okay, verstehe. Und ich meine, ihr macht zwar Research und so, ihr habt jetzt noch keinen Umsatz gemacht, aber ich meine, ihr habt ja schon einige Investoren ansprechen können. Vielleicht magst du einmal sagen, wie viel ihr geraced habt.
Wir haben Ende des Jahres 2022 knapp 1 Million Euro eingesammelt. Wir haben da einen strategischen Partner mit an Bord geholt, Rox Health. Die sind ein Venture-Builder von Roche. Die beraten uns tatsächlich auch sehr intensiv, unter anderem auch in der Medizinproduktregulatorik. Die haben einen großen Fokus auf Frauengesundheit. Das heißt, wir teilen hier gemeinsame Interessen, wir verstehen unsere Vision sehr gut. Dann haben wir sehr viele Business Angels dabei und ein VC, ein Impact VC, das
Linux, ne?
heißt Linux, genau.
Ich hab mal einen Pitch gesehen bei euch auf YouTube, wo ihr auch präsentiert habt, dass ihr eigentlich lieber Gelder von Business Angeln einsammeln wolltet. Das habt ihr da zumindest erwähnt. Würde mich mal interessieren, wieso ihr am Anfang primär Business Angel drin haben wolltet und kein VC, weil ich mir denke, ich habe mir das so versucht, ein bisschen logisch zu erklären. Also ein VC gibt ja meistens in den ersten Runden noch manchmal noch mal ein bisschen mehr als Business Angel. Und da ihr ja ein sehr R&D-heavy Product habt, dachte ich mir, okay, wahrscheinlich braucht ihr am Anfang wirklich auch ein bisschen Kapital, um das
Ja.
Ganze überhaupt nachzuvollziehen. Deswegen würde mich mal interessieren, warum
Ja.
die Business Angel?
Wir haben angefangen mit Business Angels. Am Anfang waren wir zu dritt. Isabel, ich und unsere erste Wissenschaftlerin Amy. Und wir haben erste Untersuchungen und Tests durchgeführt und haben festgestellt, hey, wir brauchen echt langsam ein bisschen Geld, um wachsen zu können. Und dann haben wir erste Business Angels reingeholt mit Convertibles.
Okay.
Wir haben dann diese Convertibles, das war eigentlich so ein bisschen ein fließender Prozess bis zum Ende des Jahres. Also ich würde sagen, so Spätsommer bis Ende des Jahres, haben wir dann gesagt, gut, wir machen da jetzt eine große Runde draus. Und man ist ja am Anfang schon total naiv, wenn man ein Startup gründet. Man kann das auch schwer abschätzen, was alles an Kosten auf einen zukommt. Und dann, als wir dann wirklich mal intensiver in die Kalkulation gegangen sind, haben wir gesagt, hey, wir brauchen wirklich sehr viel Geld. Öffentliche Fördermittel sind toll und wir bewerben uns auch fleißig und wir haben auch schon einige Grants bekommen. Aber mit VC-Geld geht es dann doch echt noch mal ein bisschen schneller. Und unser Case ist schon sehr skalierbar. Das heißt, sobald wir ja, einmal die Zulassung haben für das Verfahren und sobald wirklich so wissenschaftlich bewiesen ist, wie die Methoden funktionieren und welche Biomarker messbar sind, dann ist das ja, also sind wir nicht beschränkt auf ein Labor in Deutschland, sondern dann können wir mit allen Laboren europaweit oder sogar weltweit zusammenarbeiten. Und wir sehen uns ja schon auch so ein bisschen in der Mitte zwischen Medizinprodukt und Lifestyle-Produkt. Das ist nicht ganz so einfach im Fundraising, weil du sprichst dann manchmal mit so Lifestyle-VCs und dann sprichst du manchmal eher mit den ja, Deep-Tech-VCs, die
Ja,
sich damit
verstehe.
auskennen. Und wir sind immer so ein bisschen in der Mitte, weil wir wollen eine coole Brand aufbauen. Wir wollen, dass das Produkt auch schon bekannt ist. Wir sind ja schon sehr vertreten, auch in den Medien. Wir gehen in die Presse. Wir sprechen mit unseren Nutzerinnen. Wir haben einen aktiven Instagram-Account, wo wir wirklich auch sehr viel machen. Und ja, da so den Mittelweg zu finden, das war nicht ganz einfach. Aber VC-Geld hat dann schon Vorteile, was die Schnelligkeit angeht.
Ja, das glaube
Und
ich.
wir haben dann auch festgestellt, dass naja, es gibt so ein paar andere Forschungsgruppen auf der Welt, die so in die ähnliche Richtung gehen. Und da liefern wir uns tatsächlich schon so ein bisschen so ein Rennen. Wer schafft es jetzt als erstes? Und dann
Ah,
ist Zeit
okay.
natürlich ein wichtiger Faktor.
Das heißt, ihr habt auch direkte Konkurrenz, die sowas anbieten.
Noch ist keiner auf dem Markt. Ja,
Verstehe. Also es wird so
aber
ein
wir haben.
Patentrennen.
Genau, ein Patent ist unsererseits schon angemeldet. Aber es ist ein kleines Forschungsrennen natürlich.
Okay, na ja gut, da sind wir aber in Deutschland eigentlich gar nicht schlecht aufgestellt, würde ich mal meinen, mit dem Know-how, was wir hier haben. Vielleicht kannst du uns einmal, wenn wir schon mal bei der VC-Seite sind, so das Business-Modell erklären, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr mit den Projekt, mit dem Produkt initial in den Markt gehen wollt, also wie das Ganze aussieht und wo es mal hingehen soll. Weil ich meine, mich auch bei dem Pitch erinnern zu können, dass ihr gesagt habt, ihr geht von einem eher von einem Direct-to-Consumer-Model dann über zu, wir gehen auch in Retailer.
Ja, der wichtigste Verkaufschannel wird auf jeden Fall unser Online-Shop sein. Hört man eigentlich irgendwie Notifications?
Nö.
Ah, okay. Sorry, weil bei mir poppen gerade so Nachrichten rein.
Ja, alles cool.
Also E-Commerce wird unser Hauptfokus sein. Wir planen, über unseren eigenen Online-Shop zu launchen. Und dann ist das Ganze ja ein Abo-Modell. Das heißt, die Frau bekommt ihr Testkit zugeschickt und kann dann monatlich ihren Test machen. Wie schon gesagt, je nach Use Case. Also es muss nicht immer monatlich sein, es kann auch halbjährlich sein. Aber es ist natürlich total toll, auch so ein bisschen die Erinnerung zu bekommen, hey, du könntest mal wieder ein Check-up machen. Und wir planen tatsächlich in den Einzelhandel zu gehen. Wir haben da schon erste Kontakte. Sei es jetzt die Drogerie oder auch die Apotheke, das ist total spannend für uns. Und mit unserem PMS-Shake und den weiteren ja, Companion-Produkten sind wir natürlich im Einzelhandel auch super aufgehoben.
Okay, da kann ich mir vorstellen, dass so eine Drogerie wahrscheinlich einfacher ist anzusprechen als die Apotheken, weil die dann ja doch nochmal sehr unterschiedlich sind, ne, und auch einzeln agieren.
Ja. Das
Okay.
ja, hat beides Vor- und Nachteile. Also die Drogerie hat zum Teil natürlich dann auch besondere Abnahmemengen, die man erreichen muss. Und Apotheken sind oft sehr eigenständig.
Okay, mit welchen Drogerien seid ihr da im Gespräch? So die klassischen DM und Rossmann oder darfst du das
Da
nicht sagen?
würde ich jetzt noch keine Auskunft zu geben.
Okay, alles klar, fair enough. Und die Blutproben, das habe ich vergessen noch zu fragen, sind die wie normale Blutproben oder kriegt man damit sogar vielleicht mehr Ergebnisse und kann nochmal andere Dinge beobachten und sehen, als ich das mit einem normalen invasiven Bluttest machen würde?
Ja, Periodenblut ist tatsächlich super komplex. Also wir haben keine so reine Blutprobe, wie sie jetzt aus der Vene kommt. Aber tatsächlich liegt das Spannende der Probe eigentlich auch in dieser Komplexität. Das heißt, wir haben nicht nur Blutbestandteile, wir haben auch Bakterien enthalten, wir haben aber auch Gewebebestandteile, Zellen und Proteine. Und dadurch, dass das sehr lokale Bestandteile sind, also Zellen aus dem Endometrium oder dem Uterus, ist das total spannend, in der Diagnostik. Das heißt, wir schauen nicht nur auf die klassischen Standardparameter, sondern wirklich langfristig auch auf Diagnostikparameter, und wollen damit auch invasive Eingriffe ersetzen können.
Verstehe. Und eure Long Mission ist ja auch ein Data Gap zu füllen, ne? Der Gender Data Gap. Vielleicht kannst du es auch mal erklären, was der ist und wie ihr das Problem löst.
Ja, das ist tatsächlich, also die Gender Data Gap ist ein Thema, das war mir vor der Gründung auch gar nicht so bewusst, dass das so extrem existiert. Und da passiert ja in letzter Zeit auch sehr viel Aufklärungsarbeit, was super toll ist, weil einfach eine riesige Datenlücke vorhanden ist, was Daten zu über für Frauen angeht. Und das ist nicht nur im Gesundheitsbereich, aber wesentlich im Gesundheitsbereich von Frauen. Das heißt, es gibt weniger Studien, wie reagieren Frauen auf Medikamente. Es gibt weniger Studien zu spezifischen Frauenkrankheiten. Es fehlen einfach unheimlich viele Daten. Und dadurch, dass wir ja ein Produkt bauen, was nur für Frauen ist und wirklich nur einen Beitrag in der Forschung für die Frauengesundheit leisten, wollen wir diesen Gender Data Gap ein bisschen schließen.
Das heißt, ihr würdet sogar richtig dann an Statistiken wahrscheinlich signifikant was ändern, oder?
Genau. Also das ist natürlich immer ein heikles Thema. Was macht man am Ende mit den Daten, die man erhebt? Aber wir haben uns schon von Anfang an immer klar der Wissenschaft verschrieben. Und wenn wir Studien erheben und Daten haben, wie der weibliche Körper reagiert, zu welchem Zeitpunkt und was der Zyklus für einen Einfluss auf bestimmte Faktoren hat, dann sind das unheimlich spannende Daten auch für die Forschung und für die Weiterentwicklung von Frauenprodukten, von Produkten für Frauen oder Produkten für Menschen, die menstruieren. Wir haben jetzt schon tatsächlich ein paar Anfragen bekommen von Hygieneproduktherstellern, die gerne wissen wollen, wie reagiert denn Menstruationsblut auf das eine oder andere ja, Material.
Abgefahren. Das heißt, ihr werdet sogar, könnt sogar euer Businessmodell, habt ihr sozusagen nicht nur eure direkte Kundschaft, sondern könnt dann sozusagen mit den Daten auch nochmal andere Unternehmen, wahrscheinlich Pharmazit, erreichen, die dann auch nochmal ihre Produkte besser an ihre Kunden anpassen können.
Genau. Halt ausschließlich im Forschungskontext. Wir haben auch schon mit sehr vielen Pharmafirmen gesprochen. Tatsächlich gibt es gar nicht so viele, die den Fokus so sehr auf Frauengesundheit setzen. Da gibt es echt noch einiges an Arbeit zu tun.
Also woran das
Genau.
liegt?
So eine Pharmafirma hat ja oft Das ist ja ein Riesenapparat und Prozesse laufen dann nicht so schnell und flexibel und agil wie in einem Startup. Und da steht natürlich an erster Stelle, was ist am profitabelsten und was lässt sich auch wirklich langfristig am profitabelsten umsetzen. Und da ist es eben nicht unbedingt gerade dieses noch sehr innovative Forschungsfeld.
Okay, that's it.
Ja. Gibt sicherlich auch noch andere Gründe. Es gibt auch immer noch sehr viele Männer in wichtigen Entscheidungspositionen, das hat auch sehr viel mit Agenda-Setting zu tun. Ja, da wird's dann auch eher politisch.
Okay, verstehe. Dann würde ich gerne mal zu einem Thema kommen, was ich auch sehr spannend finde, weil du bist tatsächlich doch die erste Person, mit der ich spreche, die eine Forbes 30 under 30 ist. Da habe ich mehrere Fragen. Ich würde mal direkt anfangen mit der, ich glaube, offensichtlichsten Frage, die viele Menschen haben, ist, wie werde ich das überhaupt?
Ja, keine Ahnung. Also ich kann dir
Cool, beste Antwort.
als Isabel mir das geschickt hat, wir sind echt aus allen Wolken gefallen, weil wir überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass wir auf diese Liste kommen. Und wir hatten uns das tatsächlich zum Ziel gesetzt. Es war so ein Meilenstein, wo wir gesagt haben, hey, als Gründer, wenn man Forbes 30 under 30 ist, dann hat man doch bestimmt schon richtig was geschafft. Und das war so ein Ziel für uns. Man bewirbt sich natürlich, also musst du aktiv eine Bewerbung schreiben, beziehungsweise wirst du nominiert. Und ja, ich
Ihr habt euch dann auch
glaube,
selber
es.
beworben oder habt oder wurdet ihr nominiert?
Wir haben uns beworben, ob wir noch weiter darüber hinaus nominiert wurden, das kann ich nicht sagen. Das wird einem ja auch nicht mitgeteilt.
Verstehe. Und diese Bewerbung, wie läuft die ab? Also gibt es dann da auch Interviews oder gibt man nur was Schriftliches ab? Oder also wie redet man auch über sich? Also wie sagt man, ja, ich bin's würdig, 30 under 30 zu sein? Würde mich schon interessieren, wie man das kommuniziert.
Das ist tatsächlich total unkompliziert. Da gibt es so ein kleines Online-Formular. Man beschreibt, was man macht, was ist die Tätigkeit, was sind deine Ziele und deine Vision. Und das war's. Und ich glaube jetzt, ich kann mir vorstellen, dass so dieses Thema Frauengesundheit polarisiert ja auch total. Wir tun uns gerade auch ganz, es fällt uns gerade recht einfach, auch in den Medien darüber zu sprechen, weil das Interesse sehr groß ist. Das ist sicherlich ein Punkt. Ja, und ich kann es dir tatsächlich auch nicht sagen.
Okay, aber das ist schon mal definitiv mehr, als ich vorher wusste. Und wie lange geht so ein Prozess? Also, ich sage mal, ich bewerbe mich da jetzt. Wann habt ihr euch beworben? Das würde mich auch interessieren. Wann habt ihr euch beworben und wann habt ihr die Zusage bekommen?
Ich glaube, beworben haben wir uns im Sommer und bekannt gegeben wurde es dann im November.
Okay, und an was für einem Punkt wart ihr da als Startup? Habt ihr da schon geraced oder wart ihr da noch im Prozess?
Wir hatten die ersten Commitments von Business Angels,
Ja.
aber wir hatten unsere Runde noch nicht abgeschlossen. Nee.
Wow, okay, das heißt sogar bevor ihr sagen konntet, wir haben die 1 Million geraced,
Ja.
davor wart ihr sozusagen schon angenommen bei den 30 under 30s.
Ja, das hat wahrscheinlich dann sogar eher im Fundraising geholfen als andersrum.
Verstehe, verstehe. Ich dachte mir, okay, das ist bestimmt andersrum. Ich dachte mir bestimmt so, okay, mit 1 Million Pre-Seed, das ist schon mal ordentlich viel, vor allen Dingen jetzt, nachdem die Startup-Bubble so ein bisschen geplatzt ist. Dachte ich mir, okay, das ist schon ordentlich viel. Und dann gab es einige Medienauftritte und dachte ich, gut, okay, dann ist 30 under 30 wahrscheinlich dann naheliegend. Aber so rum, das hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn.
Ich glaube auch tatsächlich, dass die Bewerbungszeit jetzt dann bald wieder losgeht für dieses Jahr.
Okay, interessant. Müssen wir auch mal machen. Einfach so. Mal
Auf
gucken.
jeden Fall, bewerbt euch.
Ja, ich glaube, da sind wir noch nicht angekommen. Aber mal schauen. Und gibt es da solche Events? Gibt es da irgendwas, woran ihr teilnehmen könnt? Irgendwie? Oder ist es wirklich einfach nur, ich bin's jetzt? Das ist so ein Stempel? Oder hast du da richtig was von?
Was natürlich cool war, es gibt dann ja auch ein Printmagazin, da ist dann die Liste abgedruckt. Das ist natürlich Ja, da freut man sich drüber, wenn man dann zum ersten Mal auch in so einem wirklich in so einem Heft abgebildet ist. Und ja, es gibt so ein paar Events. Wir hatten jetzt erst kürzlich ein Event in Berlin gemeinsam mit HubSpot. Da gab es dann so ein paar Forbes Alumni, die dort waren, die dann auch echt zum Teil schon ja erstaunliche Lebenswege hingelegt haben. Und da lernt man dann die anderen Listmaker kennen. Es wird
Okay.
jetzt aber im Sommer noch mal zwei, drei Events geben.
Und was trifft man da für Leute?
Alles Mögliche, würde ich sagen. Super spannend ist Madina. Die hat, ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr das was, Bulletproof Ukraine. Die hat wie sagt man,
Schutzwesten? Schusssichere Westen.
schusssichere Westen.
Ja.
Madina hat schusssichere Westen für die Ukraine hergestellt, als es im Krieg losging. Und die
Wow.
arbeitet tatsächlich in der Ukraine und in Berlin, pendelt immer wieder hin und zurück und hat erzählt, wie sie es geschafft hat, eine Lieferkette in einem Kriegsgebiet aufzustellen und
Wow.
diesen Stahl zu sammeln, um Schutzwesten zu produzieren.
Abgefahren. Das ist wirklich abgefahren. Okay, also auf solche Leute trifft man da. Also, da würde bei mir wahrscheinlich
Genau.
sofort das Imposter-Syndrom
Ja.
reinknallen und ich würde mich wahrscheinlich die ganz klein in die Ecke kriechen und versuchen, irgendwie bloß nicht von mir zu reden.
Ja, aber das kenne ich auch, das kennen wir auch nur zu gut, dieses Imposter-Syndrom.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So, jetzt hätte ich nochmal abschließend die Frage, habt ihr Werkstudenten bei euch, Praktikanten, irgendwen? Und falls ihr solche Leute habt, sucht ihr noch weitere?
Wir sind jetzt aktuell 8 im Team. Das ist auch, damit sind wir echt ganz gut aufgestellt. Wir sind super happy über Werkstudentinnen oder Praktikantinnen. Aktuell gerade haben wir tatsächlich keine Praktikantin, vermutlich in den kommenden Wochen aber wieder. Und wir sind happy über jede helfende Hand, die uns unterstützen will. Es gibt echt super viele Bereiche, die vielleicht spannend sind, sei es jetzt Farners Associate oder in unserem Science-Team tatsächlich Laborarbeit, vielleicht für den einen oder anderen Medizinstudentin oder Studentin interessant, aber auch Produktentwicklung. Da passiert ja jetzt gerade super viel. Wir sind auch schon in der App-Entwicklung. Ja, da gibt es
Cool.
sicherlich sehr viele Bereiche.
Also von meiner Seite auch nochmal nutzt diese Gelegenheit, wenn du sagst, ihr seid ein Team von 8 Leuten. Glaub mir, in einem Team von 8 Leuten, ihr werdet nirgendwo mehr Verantwortung kriegen und mehr Verantwortung bekommen als bei so einer Gelegenheit auch in Berlin. Jetzt kommt der Sommer. Also ich kann es jeder und jedem ans Herz legen, das zu tun. Wie erreicht man euch am besten? Schreibt man dich einfach bei LinkedIn an? Habt ihr ein Formular oder irgendwas, wie das am besten abläuft?
Am besten schreibt mir einfach per LinkedIn, weil dann ist es direkt. Ich bin zwar nicht jeden Tag auf LinkedIn und check meine Nachrichten. Ansonsten nehmen wir Bewerbungen auch immer gerne an unsere E-Mail-Adresse hello@theblood.io. Genau, aber schreibt mich einfach an.
Cool. Ja, wir packen sowieso dein LinkedIn in die Show Notes. Wird alles verlinkt. Das freut mich sehr, dass es geklappt hat. Hast du jetzt noch letzte Worte, irgendwas, was du jungen Studentinnen und Studenten mit auf den Weg geben kannst? Die meisten, die hier das zuhören, studieren, glaube ich, Vivi, BWL, VWL. Gibt es irgendwas, was du solchen Leuten ans Herz legen kannst?
Gerne. Ich habe ein Lebensmotto, was mich ja schon lange begleitet. Ich kann tatsächlich gar nicht mehr sagen, wer mir das mal beigebracht hat. Aber man sollte im Leben immer, nee, beziehungsweise es braucht im Leben manchmal nur 2 Sekunden Mut. Und das betrifft Entscheidungen, die man trifft. Und man muss nicht immer alles zerdenken. Manchmal muss man auch einfach kurz springen und was machen. Und damit kann man sehr weit kommen. Und selbst wenn es nicht die richtige Entscheidung ist, man lernt auf jeden Fall draus. Also seid mutig. Und ja, dieses Motto nehme ich mir gerne zu Herzen, sei es jetzt auf einem Event und da ist irgendwer, den ich ganz toll finde und ich traue mich überhaupt nicht, dahin zu gehen. Dann denke ich so, hey, du musst jetzt kurz mutig sein. Und dann sprichst du die Person an und es hat bisher immer nur positive Rückmeldungen gegeben. Ja.
Ganz stark, da kann ich mich nur anschließen. Ich kenne das Gefühl, ich kenne die Angst davor, aber auch die Erleichterung und diese Freude, wenn man es dann gemacht hat. Ich kenne es auch vom Event auf der Start Summit in St. Gallen. Gab es auch einige Momente, wo ich mich nicht getraut habe, eine Person anzusprechen. Habe den Mut überwunden und es dann gemacht und danach fühlt man sich immer besser. Und wenn es einmal nicht klappt, dann kriegt man halt ein Nein. Na gut, okay, kann man auch mitleben.
Ja, war bei mir mit dem Gründer von Gorillas so,
Ach
tatsächlich.
was, den hast du
Ja,
getroffen?
den habe ich getroffen auf der Messe in Paris und dann war ich so, den muss ich jetzt fragen. Ich muss ihn fragen, was er von unserer Idee hält und wie er das findet und habe ihn angesprochen.
Was hat er gesagt?
Er war total busy, und ich glaube, er hat es auch nicht so schnell verstanden,
Ja.
aber wir hatten dann nochmal ein Follow-up.
Okay. Ah, ihr habt dann nochmal gesprochen, richtig?
Ja, wir sind uns in Berlin dann nochmal über den Weg gelaufen und dann war ich so, hey, wir haben uns schon mal getroffen in Paris. Habe ihn nochmal angesprochen, und dann habe ich seine E-Mail-Adresse bekommen.
Wow, okay. Cool. Sorry, da muss ich nochmal fragen, wie lief das Gespräch?
Er hatte auch da nicht sehr viel Zeit, und ich
Ja.
kann mir auch vorstellen, er wird wahrscheinlich sehr viel angesprochen. Aber es hat jedenfalls ausgereicht, dass wir das Pitch Deck dann zu ihm rübergeschickt haben und er
Okay.
es sich angeschaut hat. Und das ist ja schon mal was.
Das ist eine ganze Menge, würde ich mal behaupten. Nicht schlecht, nicht
Ja.
schlecht. Okay. Also, davon kann man sich eine Scheibe abschneiden. Vielen, vielen Dank, Miriam, dass du heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wünsche jetzt noch
Vielen
einen wirklich
Dank.
einen ganz schönen Tag und eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende und einen schönen 1. Mai. Ich
Ja.
hoffe, das Wetter wird bei euch auch so gut wie bei uns gerade in Frankfurt. Ja, deswegen, Dankeschön, dass
Ja,
du heute hier warst.
ich hoffe es. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war mein allererster Podcast.
Premiere.
Ja.
Live und das erste Mal beim Colorful Careers Podcast.
Ja, kann ich gleich wieder von meiner Meilensteinliste
Stark.
abhaken.
Das freut mich. Das macht mich gerade nochmal so ein bisschen stolz, dass ich dann sagen kann, okay, ich war das erste Mal, ich glaube, du bist der erste Gast oder die erste, ja doch, du bist der erste Gast, das erste Mal in einem Podcast ist hier.
Ja, schön.
Das nehme ich mit. Das macht mich glücklich.
Cool, das freut
Alright.
mich. Okay, vielen
Bis
Dank.
dann. Ciao, ciao.
Ciao.